Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, das ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und alle herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Gott, wie klingt denn meine Stimme? Dem besten, wichtigsten und schönsten Fußball-Podcast auf dem ganzen fucking Planeten. Mein Name ist Nico Beckspin, ich bin im Exil in Berlin und gucke in eine andere Sportart und trotzdem möchte ich mit euch hier über Fußball reden und deshalb habe ich wieder die schönsten Menschen der Welt um mich eingesammelt. Und wenn ihr Video guckt, seht ihr dazu noch auch das schönste Wohnzimmer der Welt vom schönsten Menschen der Welt, Onkel Pillow. Schön, dass du da bist.
Mit Knicklicht, mein Bester, wie geht's euch?
Mit Knicklicht, ja. Ich bin sehr gespannt auf das, was heute kommt. Und ich habe so ein bisschen Sorge vor der Folge, weil wir nehmen heute ein bisschen später auf. Liegt an mir, weil ich vorhin noch einen Termin hatte. Danke dafür, dass ihr wieder Zeit für mich gefunden habt. Jetzt hat Schalke das erste Mal gewonnen. Ich habe so ein bisschen, ich freue mich auf deinen Monolog gleich. Deswegen werde ich versuchen, an anderen Stellen meine Zeit einzuspannen, damit du sie kriegst, um das gebührend zu feiern. Wir brauchen natürlich aber auch noch die wahre und wichtige Information. Wie zur Hölle, mein lieber Peter, kann die Spielvereinigung Bayreuth zu Hause 6-0 gegen wen verlieren?
Saarbrücken.
Ja, erklär's mir. 2 Sätze.
Boah, naja, das war halt, ich glaube, der Viertplatzierte gegen den Vorletzten, ne?
Das ist kein Argument.
Nee, war kein Argument. Erste Halbzeit war die andere Mannschaft einfach deutlich besser. In der zweiten Halbzeit hat gar nichts mehr gepasst, dann auch für die Bayreuther. Und dann halt dumme Tore und ach, war Scheißtag.
Wichtige Frage, spielt die Mannschaft gegen den Trainer?
Glaube ich nicht.
Sehr gut.
Trainer ist kein Idiot. Trainer sieht, was passiert in Spielfeld.
Ja, genau.
Trainer ist nichts Idiot.
Ja, ich glaube auch. Wir werden weiter gebannt darauf achten, was bei der Spielvereinigung Bayreuth passiert. Wie lange bist du noch da?
Das war tatsächlich jetzt mein letztes Heimspiel hier.
Oh, das war dein Abschied?
Das war nach Regionalliga Bayern und Playoffs und was auch immer. Also um Gottes Willen, ich werde auch öfter hier sein, aber im Sinne von wohnhaft hier und zum Stadion gehen, war das tatsächlich der glorreiche letzte Heimspieltag im Mansfelder-Wiedstadion 0-6, moin. Ja.
Pädagogik
gefeiert, ne?
Du. Ja. Ja. 6 Hütten zu Hause, der so, Bruder, lass mal wegziehen,
Alter. Ja, genau.
Lass mal nach Schalke ziehen.
Zurück aber in den Aachen wieder, ja.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, so wie so ein bisschen, also ne, verlassen das sinkende Schiff. 0-6 zu Hause, Peter geht und schließt sich der Alemannia an, weil da ist ja einiges drin, ne?
Da hat man gerade 3 Spiele, 3 Siege, davor 3 Unentschieden. Ich glaube, Platz 5 Regionalliga West, also Aufstieg ist drinnen.
Sing when you're winning, das ist das Credo von Peter Beckspin hier an der Stelle.
Ja, move when you're losing, ja.
Ja, genau. Wir haben hier einen Gewinner als Partner. Das ist eine Win-Win-Situation, weil es einfach alles Gewinner sind. Und das ist?
EA Sports. It's in the game.
Und wir werden doch heute ein paar Sachen erzählen können, denn da sind die Zahlen veröffentlicht worden. Da knallt's heute. Holla die Waldfee.
Ja, aber absolut. Wir haben 23 drauf. Ratings dabei.
Ja, siehst du. Und wir werden sie alle detailliert durchsprechen. Das heißt, das wird eine kurze Folge heute. Macht euch keine Sorgen. Wir fangen. Natürlich haben wir wieder Typ der Woche, Moment der Woche, Team der Woche. Machen wir auch noch. Eine Sache vorweg mal ganz kurz. Wir machen ja auch eine Kickbase-Liga. Ne? Schöne Grüße an Kickbase, die ja auch mal dabei sind. Ich möchte mal ganz kurz von euch beiden wissen. Phänomen, 6. Spieltag. Seid ihr noch dabei?
Wie meinst du das?
Wie? Wollte ich was sagen, hä?
Ja, spielt ihr noch mit. Macht ihr noch Transfers? Öffnet ihr noch die App? Holt ihr euch jeden Tag den Bonus? Was muss ich machen, um euch wieder zurückzuholen? Denn ich habe heute auf die Tabelle geholt gesehen, Peter, okay, im vorderen Mittelfeld, er ist da, wo Pillow gerne wäre. Peter ist auch so ein Typ, der macht die App einmal auf, schließt sie wieder und dann macht er sie 2 Monate wieder auf und ist immer noch 4. Pillow, um dich mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich muss dich wieder zurück ins Spiel holen.
Die gehen mir alle auf für Nüsseler, die performen alle nicht. Ne? Kral sitzt jetzt immer auf der Bank. Terodde hat jetzt 2x3-stellig gepunktet, glücklicherweise. Hudson-Odoi, den ich geholt habe, der reiht sich dabei die ganzen anderen Leverkusener Pfeifen aktuell ein. Genauso wie Piero Hincapier, den ich noch im Team habe. Die Stuttgarter, ja, die halten das Ganze irgendwie so ein bisschen am Kacken. Hiroki Ito und Florian Müller, der Torhüter. Ja, dann habe ich da halt die Schalker-Jungs drin, ne? Salazar, Ovejan, letzte Wochenende wieder ausgefallen. Also, und ich habe halt 11 Spieler, ne? Ich habe nicht 13, 14, 15 oder so, ich habe halt 25 Millionen für Tirol hingelegt.
Krass.
habe ich Neuhaus von Gladbach habe ich gehabt, habe ich viel mir von erhofft. Jetzt fällt der erstmal aus, ist erstmal platt, den muss ich gleich erstmal noch verkaufen. Und nein, das Spiel hat mich noch nicht verloren, aber gerade letzte Woche war echt, ich bin letzte Woche nicht mal dazu gekommen, irgendwie mal ein Posting zu machen für unsere neue Podcast-Folge, weil ich im Osten auf Dienstreise war. Und in den, sagen wir mal, 60 Minuten, die ich jeden Abend dann irgendwie nach 23 Uhr noch hatte, die habe ich dann vor dem Köfferchen verbracht, was mir einen Freitag vorher feierlich übergeben wurde. Ja. Das hat auf jeden Fall schon die erste Dienstreise hinter sich. Und wir
ja, aber geil, das freut mich ja Hamburg sehr haben. Zu hören. Ja, kommen wir an anderer Stelle noch zu. Ihr wisst noch gar nicht, worum es geht, aber ja,
das ist ein voll. Köfferchen. Also das Ding hat mich jetzt auf jeden Fall nach einem Jahr dann doch nochmal zurückgeholt in das Assassin's Creed Valhalla, weil ich irgendwie nie zu Ende gespielt hatte. Da bin ich jetzt gerade wieder dran.
Ja. Kommen wir an anderer Stelle nochmal zu.
Yes.
Ja, aber eine Sache wundert mich. Jetzt haben wir letzte Woche mit Konstantin Eckner schon jemanden gehabt, der ein echter Experte ist. Der sagt dir, Kral, kannst du in der Pfeife rauchen?
Warte mal kurz, Jungs. Schatz, du bist im Spiegel zu sehen, ne? Dann ist auf YouTube Großaufnahme und so, ne? Ich sag nur, deine Entscheidung, aber.
Ja, das ist alles von deinem Kopf verdeckt, das geht schon.
Ich war, ist genau, bisher noch
ja, alles gut. Stimmt, mein dicker Kopf verdeckt hat, ganz ruhig.
Ja, genau.
Ist ja auch nicht so, dass du dich vor Kamera verstecken musst, aber nicht, dass Leute auf gucken, Auge machen.
So, genau, sehr gut. Das so gehört sich's, aufgepasst. Ich nehme meine Überleitung wieder auf. Du hast letzte Woche bei Konstantin Eckner eigentlich lernen müssen, dass Kral verkauft werden muss. Warum hast du ihn noch nicht verkauft?
Ja, das sehe ich komplett anders, hatte ich ihm ja auch schon gesagt. Also erstmal muss man vielleicht an der Stelle nochmal festhalten, falls jemand wirklich hier in der Runde gedacht haben sollte, ich kann viel reden, der sollte spätestens letzte Woche mit Konstantin eines Besseren belehrt worden sein, dass er durchaus noch was nach oben geht. Was? Aber natürlich auch alles Hand und Fuß hatte und ja, dann dazu geführt hat, dass ich mal ein bisschen zurücklehnen konnte. Ich hab den, aber scheint ja was dran zu sein, ne? Wenn Konstantin sagt, der ist noch nicht so auf dem Dampfer und Frank Kramer hat zwei Spiele in Folge auch schon sagt, der ist noch nicht so auf dem Dampfer. Ich habe das ehrlich gesagt anders gesehen. Der hat Fehler drin gehabt in 90 Minuten, die dann auch ein oder zweimal sogar zu Gegentoren geführt haben, aber ansonsten fand ich den eigentlich als Staubsauger da hinten, als Sechser, der Lücken schließt und Bälle gewinnt und dann auch verteilt und zwar mit Sinn und Verstand auf die Flügel, fand ich den eigentlich gut. Allerdings haben wir jetzt gerade, ich will immer Hansi Flick sagen, ist natürlich Florian Flick, der zwei Spiele hintereinander bei uns auf für sechs gemacht hat und hat ehrlich gesagt auch sehr gut gemacht hat. Und auf einmal sitzt Salazar auf der Bank, weil Drexler auf einmal richtig gut performt. Ein Tor selbst macht im letzten Spiel, davor das Spiel eins auflegt und ja, bei mir war ja immer so die Sorge, boah, erste Elf, okay, da geht schon was, aber danach wird dünn. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen verschätzt, ne? Wir haben jetzt am Wochenende ohne Ovejan auf links, ohne Cedric Brunner auf rechts, nämlich mit Tobias Mohr auf links, der übrigens in den besten Assistgebern europaweit gerade irgendwie in den Top Ten ist, mit 4 Vorlagen, ironischerweise, ja. Hat Ovejan gut vertreten, Henning Matriciani hat Cedric Brunner ganz gut vertreten, also ja, da muss halt der Alex Kral nochmal gucken, wobei ich also schon der Meinung bin, dass gerade wenn es ums Fußballerische geht, der dann doch die Nase vor einem Hansi Flick vorne hat, aber naja.
Wir warten mal ab. Eigentlich war es eine Überleitung, um nach Bremen zu gehen, aber wir bleiben auf Schalke. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Saisonsieg. Fühlt sich's gut an? Ach,
danke. Ja, wichtig. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Also ist halt schon manchmal absurd, ne? wie sowas an so einem seidenen Faden hängen kann. Ich fand, ich konnte bis zur 82. Minute das Spiel schauen, musste dann, weil ich bei Dave Chappelle und Chris Rock war, mein Handy in so einen Sack tun, der dann verschlossen wurde und erst wieder geöffnet wurde, als ich die Veranstaltung verlassen habe. So, was mich dann auch nochmal vor die Herausforderung gestellt hat, wie finde ich denn jetzt raus, irgendwie 10 Minuten später, ob Schalke gewonnen hat oder ob die sie noch eingefangen haben, nach 2-1. Hab dann aber über die Smartwatch meiner Frau telefonieren können. Die haben sie nicht einkassiert. Ja, Digga, also du kommst halt rein, ne? Und ich bin so, ich stehe eine Schlange, hat voll lange auch gedauert und 82. stehe ich dann auf einmal, ja, ihr Ticket? Ich so, ja, hier. Und ja, hier einmal bitte das Handy rein. Und ich so, ja, ja, alles klar. Ich mach so Bildschirm weg, schmeiß so rein, AirPods hinterher, die macht so zu. Und ich gehe so rein und musste auch pinkeln und erstmal auf Klo und dann hoch. Ich so, komm, was zu trinken. Und irgendwann so 10, 11, 12 Minuten später, ich so, wie hat denn jetzt Schalke? Ich so, gib mal mein Handy. Warte mal. Und du stehst halt so, da sind ein paar tausend Leute so und was ist das für ein Scheiß jetzt hier, Alter? Ich warte doch jetzt nicht bis 11, 12 Uhr, bis ich weiß. Aber dann irgendwie sind wir auf diese Smartwatch-Idee gekommen. Und ja, ging dann schon. Ist auf jeden Fall absurd. Absurd, wie lost du dich fühlst, wenn du mal kurz 10 Minuten nicht auf dein Handy zugreifen kannst.
Ich hätte jetzt auch gedacht, du sitzt da und dann drehst du dich halt so leicht verschwitzt nach links und rechts um und siehst dann irgendwen, der erkennt dann schon, ah ja, wir sind nicht weit weg von der Fedins Arena. Da will noch wer anders wissen, wie Schalke gespielt hat. Also, dass die Smartwatch deiner Frau der schnellste Draht ist zur Ergebnisermittlung, überrascht mich noch.
Ja, weil alle ihr Handy abgeben mussten. Ne? Keiner konnte nachgucken. So. Ja, halt alle gecashed. Aber zurück zum, ja.
3 Punkte sind 3 Punkte am Ende des Tages.
Ja, total wichtige 3 Punkte. Aus meiner Sicht auch verdiente 3 Punkte von den 82 Minuten, die ich vom Spiel gesehen habe. Du hast aber auch gemerkt, nach dem 1-1 von Bochum kann das schon nochmal kippen. Da haben sie ein paar Minuten gebraucht, dazu verdauen. Aber insgesamt verdienter Sieg, wichtiger Sieg. Auf einmal bist du, auch wenn ich da jetzt gerade auf Tabellenplatzierung natürlich nichts gibt, aber auf einmal bist du 12. und bist, wie Rufen Schröder am Spiel so schön gesagt hat, auf einmal bist du mittendrin in der Tabelle. Ne? Und jetzt folgt ein Derby, wo alles, was zählbar ist, sollten wir da was mitnehmen, sicherlich ein Zubrot ist, wovon man nicht ausgehen kann, aber trotzdem habe ich richtig, richtig Bock aufs Derby. Die haben sich gerade 3 Stück von Leipzig gefangen, jetzt werden irgendwas zwischen 3 und 6 gegen City nochmal draufkommen und entweder lassen sie ihren Frust dann richtig an uns aus am Wochenende oder aber die sind geknickt und wer weiß, was dann noch möglich ist, ja. Schauen wir mal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr wichtiger, guttunender Sieg. Ich traue immer noch so ein bisschen dem verschenkten Sieg in Stuttgart hinterher. Das hätten auch 2 Punkte mehr sein können. Überleg mal, dann wären wir aber punktgleich mit Bremen. Aber ich will mich nicht beschweren. Das war sehr gut, sehr, sehr wichtig. Darauf kann man aufbauen. Terodde hat Pfosten so ein richtiges Geschoss an eine Latte gesemmelt aus 7 Meter, hätte ich ihm auch wieder gewünscht, hat so richtige Terodde-Schweineding mit am Trikot ziehen, beim Verteidiger sich irgendwie durchsetzen, Bratz, aber leider nicht drin. Bolter macht ein Törchen, tut ihm sicherlich auch ganz gut. 3 Punkte geholt, war wichtigstes Spiel der Saison, jetzt Wochenende ist nächstes Spiel, ist wichtigstes Spiel der Saison.
Wisst ihr, was das Einzige, was mich an dem Bremen-Spiel, also wo ich mich gefreut habe.
Über Rafa Gikiewicz.
300 Punkte Rafa Gikiewicz mit meiner Kickbase-Mannschaft. Und damit so viele Punkte wie Pillow am kompletten Spieltag.
Ja, die Hälfte, aber die Hälfte meiner Spieltagspunkte hat er alleine reingeholt.
Ja, oder so, okay, was auch immer. Fakt auf jeden Fall, kennt ihr diese Tage, an denen ihr merkt, das wird heute nichts? Und das habe ich auch schon, an anderen Stellen jetzt ein paar Mal schon betont. Du kannst halt nicht als Mannschaft damit kalkulieren, dass du jetzt die Saison immer ab Minute 90 klärst, wo du die Punkte einsammelst. Das geht nicht gut. Irgendwann sagt auch das Universum mal, sag mal, hackt's bei euch, Alter. Jetzt entweder ihr regelt das in 90 Minuten oder ihr könnt euch gehackt legen. Und genau so war's. Guck mal, Augsburg muss früher führen. Augsburg hat bessere Chancen. Aufgeladen offensichtlich die ganze Truppe, auch von einem Gefühl, dass Werder Bremen, das ja die Mannschaft, der zumindest eine der Mannschaften der Stunde gerade ist, so nach dem Motto, Augsburg kommt und die denken, die gewinnen hier 4-0 gegen Augsburg. Das alles führt dazu, dass Augsburg trotzdem früh führen muss. Dann kommt dieses Füllkrug-Tor aus 3,4 Haaresbreite abseits, wo du dich drüber aufregen kannst. Mache ich aber nicht, weil ich mir auch gedacht habe, okay, ja, zeigt auch, heute soll es nicht sein. Und dann kriegen wir in der 92. Minute einen Elfer und Duxch macht ihn nicht rein. Und dann legt die Gewitz sich mit der Kurve an, was vielleicht einen Tick drüber, aber in meinen Augen trotzdem menschlich ist. Also ich bin da auch nicht böse auf den oder so, sondern bin da eher Team Gikiewicz. Die sollen sich mal ein bisschen beruhigen, weil einfach das Ding zu Recht dann verloren ist. Und wenn du die Gesamtabrechnung siehst und mir vor Saison gesagt hättest, 6. Spieltag, 8 Punkte, so zumindest ein paar Punkte vor dem Rest, hätte ich sofort unterschrieben, mit dem Bewusstsein, wie diese Tabelle aussieht. Leute, euch ist das scheißegal, ihr beiden, ich weiß, aber Bremen-Fans da draußen, stellt euch mal vor, wir hätten das gewonnen. Und es ist nicht unerheblich und dann stehst du jetzt mit 11 Punkten da. Hätte, wäre, Fahrradkette, ist egal.
Was war nochmal, hilf mir nochmal, was war nochmal der Elfmeter? Ich erinnere mich, dass ich bei irgendeiner Schiri-Entscheidung in eurem Spiel wieder mir gedacht habe, das kann eigentlich nie wahr sein. War das der Elfmeter, der keiner war?
Ja, oder das war der Handelfmeter, der genau in der gleichen Version zwischen Hertha und Leverkusen nicht gepfiffen wurde. Hand nah dagegen und in Bremen sagen sie unnatürliche Handbewegung, bei Leverkusen sagen sie, kann ich weg, natürliche Handbewegung, deswegen gibt es da keinen Elfer. Und bei uns, also das ist schon ein Elfer, den muss nicht geben, aber die Regel sagt, du gibst ihn und deshalb ist es so, es ist halt ein Elfer.
Nee, Fakt ist, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig an die Situation, aber ich glaube, das Abseits war das nicht so.
Ja, mini, das war.
Ja, das da habe ich gesehen.
Das war die Schuhgröße.
Ja, das ist, ich meine, ja, ich weiß, dann ist der da halt einen Zentimeter im Abseits, ne, aber ich finde sowas immer so Panne, ne, weil er da mit der Schuhspitze irgendwie, ja, ich weiß, so ist die Regel, aber
ich ja, weiß nicht, ob da bin das ich so, bei dir. Ne? Da bin ich bei dir, das fand ich auch. Trotzdem passt es zum Gesamtkunstwerk und vielleicht ist es für den Bremer Höhenflug, auf dem sie gerade waren, auch ganz gut, mal kurz auf die Fresse zu fallen und zu kapieren, nee, und das ist ja das, an dem ich auch scheitere immer wieder. Der FC Augsburg wird nicht absteigen, weil die immer irgendwann Punkte machen an Stellen, wo sie die nicht machen sollten. Also Werder Bremen, sorgt the fuck dafür, dass du am Ende vorm FC Augsburg stehst. Dann steigst du nicht ab. Und das gilt jetzt. So. Und das nehme ich mit. Und jetzt gibt's noch ein Spiel. Und dann gucken wir mal danach. Denn das nächste ist das Wichtigste.
Dann ist es der Dingens, ne? Nach dem nächsten Spiel ist es so eine Länderspielgeschichte, ne?
Genau.
Kein Bock, ja.
Das ist auf jeden Fall so meine Werder-Erkenntnis. Wir machen es mal so. Fakt ist, dass es keine, und eigentlich wollten wir es anders machen, aber wir machen jetzt mal, setzen mal das ein. Schalke hat 3 Punkte gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Pillow fragen lassen, dann wollen alle über den Sieg reden. Jetzt bin ich mal gespannt, Peter, ob du bei Frag mal den Pillow, stell euch hier einen Jingle vor, der irgendwann hier sein wird. Da wird es trotzdem sicherlich Fragen gegeben haben, die über wann kommt dein Album und was sagst du zum Schalker Sieg gegen Bochum hinausgehen, oder?
Ja, so 2, 3 kriegen wir noch zusammengekratzt. Nee, natürlich, Pillow, es kamen einige Fragen rein, wann neue Musik kommt. Wobei ich euch da auch sagen kann, folgt Pillow bei Instagram, da gab es letztens ein kleines Statement zu, dass die nächsten CDs erst auf der Wichtig ist auf dem Platz Podcast Tour am Merch-Stand verkauft werden. Sodass kein anderer Mitschnapp macht.
Wenn überhaupt. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Keiner macht einen Schnapp, außer ich.
Wobei, dann gab es aber hier die schöne Frage von Nils. Lieber Schalke Meister oder neues Album auf Platz 1?
Schalke Meister.
Okay. Die Frage hätte ich auch beantworten können.
Die Fick Platz 1, Bruder. Aber ist ja gut. Können wir nichts egaler sein als Album auf Platz 1. Oder? Heutzutage, ne? Vor 20 Jahren war da noch was anderes. Da hätt's dann einen Euro-Betrag hintersetzen können, da hätt geschmeckt. Aber heutzutage ist scheiß auf Platz 1 Album. Wohin? Welches Album überhaupt?
Okay. Was ist dein Lieblingsmoment in Bezug auf Schalke 04? Frag Klausen 15.
Lieblingsmoment in Bezug auf Schalke 04?
In dieser Saison, oder?
Ich würde behaupten, auf Lebenszeit global betrachtet, wenn du so einen hast. Ob diese das Saison war zum ersten Mal im Stadion mit wem auch immer oder sowas.
Ja. Um ehrlich zu sein, kann ich mich an mein erstes Mal im Stadion nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Aber das war auf jeden Fall irgendwann Parkstadion, aber welches Spiel und so, weiß ich nicht genau. Was war denn ein richtig geiler Moment? Ich hab mal Anfang, wann war das denn? Als Rudi Assauer schon an Alzheimer erkrankt war und auch schon so, dass man es von außen gesehen hat, war der ja trotzdem noch eine gewisse Zeit lang immer auf Schalke und hat sich die Spiele angeguckt. Das muss so 2012, 2013 oder so gewesen sein. Und da war ich am letzten Heimspiel der Saison mit einem guten Freund von mir, hatten wir Karten für den Logenbereich und am letzten Heimspiel ist dann immer, normalerweise ist ja 2 Stunden nach Abpfiff, ne, gehen die Butzen dazu, aber am letzten Heimspiel der Saison ist immer, müssen die Fässer leer gemacht werden, so, ne, deswegen sind immer sehr beliebt die Logentickets an diesem Spieltag. Naja, und dann haben die uns halt, also alle da aus den Logen irgendwie dann in den großen Laola-Club gelotst und dann ist meistens Ende offen. Irgendwann klingelt dann nachts um 2, 3 Uhr eine Glocke, dann ist das Bier so gut wie alle und dann hauen alle ab. Und Rudi Assauer war, lange Rede, kurzer Sinn, Rudi Assauer war auch da und hat irgendwie, weiß nicht, muss so gegen 0 Uhr rum gewesen sein, haben sie den zum Auto gebracht und der hat's tatsächlich schon nicht mehr alleine irgendwie auf diesen Rücksitz vom Auto geschafft. Und ich stand gerade draußen daneben und dann habe ich ihm ins Auto reingeholfen und da hat er sich bedankt für und das war tatsächlich ein sehr, sehr krasser Moment für mich.
Mhm. Krass.
Eine Frage, die ich würde behaupten daran anschließen, die ist von Marcel. Die größte Schalker-Legende?
Rudi Assauer.
Eben, ne?
Ingo Anderbrügge.
Ja, also von Spielern könnte man da sicherlich nochmal drüber reden, aber grundsätzlich wäre von Schalke Rudi Assauer. Punkt, fertig aus.
Zurück auf dem Spielfeld. Gibt es einen Spieler oder welchem Spieler hast du am längsten hinterher getrauert, der weggewechselt ist?
Schöne Fragen heute, das gefällt mir.
Gestellt von Salitos 09.
Hinterher getrauert, ich traue nicht hinterher, ich bin dann eher immer wütend auf die, ne?
Er hat dahinter in Klammern gesetzt, ausgenommen Raoul.
Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich der, also dem habe ich tatsächlich hinterher getraut, ne? Ich sitze hier manchmal, damals in der Saison vor 2 Jahren, wo wir abgestiegen sind, ne, und so sang- und klanglos und was weiß ich, 30 Spiele, kein Spiel gewonnen haben und so, da habe ich ab und zu, saß ich richtig wie so ein deprimierter kleiner Junge abends, Samstag, wenn meine Frau schon geschlafen hat, nachts um 2 Uhr alleine auf YouTube und habe mir so Videos aus den glorreichen Zeiten angeguckt, wo Raoul die Bundesliga komplett hochgenommen hat mit seinen Dingern. Also nachgetrauert habe ich echt Raoul. Kaputt gelacht habe ich mich am meisten, glaube ich, immer Max Meyer, und am wütendsten war ich wohl damals auf Manuel Neuer, wahrscheinlich.
Okay. Sollen wir Tedesco zurückholen, wo er jetzt frei ist?
Obwohl Jefferson verfallen, ne? So, also der war
den jetzt würde ich halt auch, den und Hunde da wahrscheinlich gesagt, ja.
Ja. Also so Jefferson verfallen war jetzt nicht so eine eklige Nummer, dann ich gehe hier nach Bayern München oder so oder zu irgendeinem, so was weiß ich, VfL Wolfsburg, wie Draxler dann meinte, der bräuchte eine Veränderung in seiner Karriere, wo der Ding geführt hat, wissen wir auch. Aber ja, Jefferson verfallen war auf jeden Fall, boah, Düsen-Jeff, Alter. Also seit davor und danach nie wieder so einen rechten Flügelflitzer gehabt wie ihn, ne? Ja.
Ebbesand 9 fragt, sollten wir Tedesco zurückholen, jetzt wo er frei ist? Schließt sich allgemein an ein paar Trainerfragen an.
Ja, also jetzt sollten wir erstmal mit Frank Kramer weitermachen, ne? Also ich, wie gesagt, ich von den Sachen, die mir noch nicht so gut gefallen auf dem Platz, ich weiß nicht, ob der Trainer da wieder so einen großen Anteil dran hat, ne? Aber ich sehe aktuell gar keinen Ansatz für eine Trainerdiskussion. Wenn irgendwann mal einer anstehen würde und man würde sich entscheiden, das ist so viel Konjunktiv, man würde sich davon entscheiden, sich von Frank Kramer zu verabschieden, dann wäre Domenico Tedesco sicherlich eine Personalie, die ich interessant und spannend finden würde. Ne? Thomas Reis aber zum Beispiel auch, der heute in Bochum entlassen wurde und der da Interesse signalisiert hat im Sommer schon mal, wissen wir jetzt auch mittlerweile alle. Aber du, also
aktuell bei mir ist kein Thema, so, ja.
Gar kein Thema.
Ja. Adnan fragt, wie Pille mit Rassismus im Stadion umgeht.
immer aufpassen, was ich hier im Podcast sage. Also, sagen wir mal so, das letzte Mal, als mir wirklich Rassismus im Stadion begegnet ist, konnte ich die Polizei dann davon überzeugen, dass das, was da passiert ist, dann aus gutem Grund passiert ist. Da war ich mit dem Pedders damals zusammen da.
Ja. Haben wir, glaube ich, ja. Gibt es ganz zwei Meinungen. Dann fragt Aygün, was ist deine Lieblingsformation? Einfach deine subjektive Meinung. Unabhängig von Spielern würde ich behaupten, einfach so.
Auf jeden Fall Viererkette. So, das ist schon mal wichtig. Ich halte nach wie vor nicht besonders viel von dieser Dreier-Fünferketten-Geschichte, auch wenn mittlerweile Mannschaften gibt, die da echt gut mit Fußball spielen. Weiß nicht, so 4-2, was ist halt 4-2-3-1, 4-3-3. Solche Geschichten.
So, und dann jetzt natürlich noch die abschließende Frage, die haben ganz, ganz viele gestellt. Deine Derby-Prognose und von wo und wie schaust du dir das Spiel an?
Ja, zweiteres habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also im Stadion werde ich glaube ich nicht fahren. Nee. Jetzt sind jetzt auch die letzten 2 Wochen vorm Abflug nach L.A. Da wollte ich nochmal ein bisschen gucken, dass ich so die ganz großen Menschenmassen meide, um jetzt
Corona nicht nochmal runterschrauben.
So, weißt du. Ich meine, aktuell brauchst du zwar keinen Test, aber das kann sich in 3 Wochen jetzt auch nochmal ändern und trotzdem hast du ja keinen Bock, da irgendwie, wer weiß wie erkältet, dann im Urlaub zu fliegen. Von daher wird Stadion rausfallen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir das hier zu Hause vom Fernseher angucke oder vielleicht aber auch irgendwo hingehe, wo ein paar Leute sind und mir das da angucke. Und Prognose, wir hauen die natürlich weg, ne, so. Natürlich hauen wir die weg. Also, ich kann mich an kein Derby erinnern, wo wir die nicht weggehauen haben. Ja. realistisch gesehen, Dortmund ist halt Favorit. Ne? Aber nochmal, ich bleib dabei. Die haben jetzt 3 Stück von Leipzig gekriegt. Die werden Mittwoch meines Erachtens auch nochmal richtig Lafka von City kriegen. So, Oder die, also die werden das Spiel in Manchester verlieren. So, da lehne ich mich so weit aus dem Fenster. Und es ist durchaus möglich, dass das auch nochmal höher als 1-0 oder 2-0 ausfällt. Und dann ist Derby, ne? So, und dann kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kann sein, dass sie dann sagen, so, warte mal, jetzt lassen wir hier aber komplett unseren Frust ab und dass die bessere Mannschaft stellen, das sollte jedem bewusst sein und dann können wir da auch mal unter die Räder kommen. Das glaube ich aber nicht. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie unter die Räder kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Spiel verlieren, aber mir ist wichtig, dass wir uns gut verkaufen, dass wir den halt so unangenehm und so schmerzhaft wie möglich machen im Rahmen der Mittel. Und dann werden wir sehen, wofür es reicht. Alles, was zählbar am Ende mitgenommen werden kann, wäre auf jeden Fall ein Zubrot, mit dem ich nicht kalkulieren würde. Ich habe aber auch gesagt, ein von beiden Derbys verlieren wir auf jeden Fall nicht.
Verlieren die auf jeden Fall nicht, ne?
Eins von beiden verlieren, ich sage nicht, dass wir eins gewinnen, aber eins von beiden verlieren wir auf jeden Fall nicht.
Ja, mal gucken. Ich glaube tendenziell würde ich sagen, das hier ist auf jeden Fall, also der schwarz-gelbe Gaul ist angeschlagen gerade. Mal gucken, was du daraus machen kannst.
Aber du weißt, ne, du hast vollkommen recht, aber du weißt ja, der angeschlagene Boxer, der kann auch dann mal, ne, wenn er mal richtig ausholt und trifft, dann kann auch mal die Lichter ausgehen. Aber ich, schauen wir mal. Ich lasse mal auf mich zukommen. Ich freue mich sehr drauf und Hauptsache, wie gesagt, wichtig ist, dass wir da richtig kratzen, beißen, kämpfen. Die sollen gar keinen Spaß an dem Spiel haben, 90 Minuten lang. Das soll denen gar keinen Spaß machen. Und je länger das denen keinen Spaß macht, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass du was mitnimmst.
Ja, finde ich gut. Finde ich sehr plausible Gründe dafür, hier ein Derby anzusetzen. Ihr könnt euch bei Marco Rose bedanken, dass er schon mal die ersten Nierenschläge verteilt hat. Und das ist unser Typ der Woche. Denn der ist, und es ist, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es ist so, es ist alles so obvious. Es gibt irgendwie das Gerücht, Max Eberl soll zu Leipzig gehen. Das gibt's schon länger. Das wird immer wieder hin und her diktiert. Peter Pillow möchte schon seit gefühlt 4 Wochen Max Eberl zum Typ der Woche machen.
Ja, machen aus meiner Sicht ist er kein Gerücht. Aus meiner Sicht ist er kein Gerücht.
Nee, genau. Ist auch kein Gerücht. Das ist ein Fakt. Ich glaube, es geht auch nur noch um Details. Genauso war es auch kein Gerücht, sondern Fakt, dass Marco Rose Trainer von RB Leipzig wird. RB-Schule mit einem, ist einfach so, das ist wie ein letztes Puzzlestück, das da rumliegt. Du musst es da reinstecken.
Auch Leipziger also, Junge, ne?
Ja, Leipziger Junge. Du brauchtest einfach nur einen Moment, damit es da irgendwie reinpasst. So. Und jetzt hat es halt ehrlicherweise dann die Situation rund um Borussia Dortmund erwischt, dass es auch wie gemacht dafür ist, dass er auch noch ausgerechnet sich gegen seinen Ex-Club eingesetzt wird und die dann richtig lang nimmt. Glaubt ihr, dass Marco Rose jetzt die neue Ära in Leipzig eingeläutet hat?
Ja, also ja, grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Leipzig mehr kann, als was sie dann jetzt im bisherigen Saisonverlauf unter Tedesco gezeigt haben. So, Punkt. Ich glaube, da herrschen keine, gibt es keine zwei Meinungen zu. Zweitens, wie du schon gesagt hast, ne, das war aus meiner Sicht auch schon alles angerichtet, Rose frei, und ich will jetzt nicht sagen, in Leipzig hat man eigentlich nur drauf gewartet, auf das eine Spiel, wo man dann sagen kann, okay, jetzt müssen wir uns vom Trainer trennen. Andersrum, wenn Marco Rose nicht bereit in den Startlöchern gestanden hätte, könnte ich mir vorstellen, dass Tedesco letzte Woche noch nicht den Job verloren hätte. Ist aber so gekommen und, wie du gerade schon richtig gesagt hast, macht ja aus vielen Blickwinkeln Sinn. Ich war am Donnerstag in Leipzig im Rahmen der Geschäftsreise, die ich im Osten hatte, und habe mich am späten Nachmittag irgendwie nochmal eine Stunde mit einem Leipziger getroffen, allerdings nicht, also nicht hier RB Leipzig, sein Verein ist, Gott, ich glaube Chemie Leipzig, ne? Also so richtig alte Schule, und dann kamen wir irgendwie auf das Thema und haben darüber gesprochen, selbst er, der also nachweislich, das hat er mir schon mehrfach mit Aussagen unter Beweis gestellt, der wirklich ganz, ganz wenig Sympathien nur für Red Bull Leipzig oder für dieses ganze Konstrukt des Vereins da hat. Trotzdem hat man dem angemerkt, als er darüber gesprochen hat, ne, boah, und der ist ja Leipziger Junge und der hat hier damals, da saß man in so einem Café und er meinte noch hier, 3 Straßen weiter rechts und dann eine links, da hat er damals Fußball spielen gelernt in der Jugend und blablabla. Du hast gemerkt, wie das bei einem Typ, der für Red Bull, für RB Leipzig gar keine Sympathien übrig hat, wie das trotzdem bei ihm eine Begeisterung ausgelöst hat. Ne? Und dann kann ich mir das hochpotenzieren, wie das bei den wirklichen RB-Fans man munkelt, dass es die gibt, ne, und dem Umfeld, wie das da einschlägt und wie das vielleicht auch euphorisierend auf die Spieler wirkt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Rose-Fußball dann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser zum Kader passt, als der Tedesco-Fußball gemacht hat, wobei wir ja auch nicht vergessen dürfen, ne, der hat letztes Jahr mit denen den ersten Titel geholt und hat die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt in der Bundesliga. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du mich fragst, ich sag, das passt. Und das Spiel vom letzten Samstag bestätigt dann nochmal das, was ich vor 6 Wochen vor dem ersten Spieltag in meiner Saisonprognose ein bisschen gesagt habe. Borussia Dortmund, ja, die können maximal hinter Bayern München und Red Bull Leipzig einmal vor euch durchwischen. Das ist das, was sie maximal können, aus meiner Sicht, diese Saison.
Ich würde jetzt ein Borussia Dortmund Plädoyer ganz kurz dafür halten, dass du auch so hart Volley genommen wurdest in dieser Saison bisher vom Schicksal, dass alles, was sich Borussia Dortmund vor Saison überlegt hat, absolut hinfällig ist. Es scheint trotzdem auch so ein kleines bisschen ein DNA-Problem zu sein. Hier fehlt dir die komplette Offensive im Prinzip. So, alles, was du da rangeholt hast, ist irgendwie nicht da oder kann nicht, und der Rest des Systems stockt und stottert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie sich entwickeln werden. Es war aber auch der schönste Moment für Rose und das Potenzial, das er im Kader hat, um damit dann auf Dortmund zu treffen. Also deswegen geht der Sieg wahrscheinlich auch in der kompletten Machart voll in Ordnung und zeigt aber, dass, und das ist ja das eigentlich Tragische an der ganzen Geschichte für den Fußball im Ganzen, Bayern München die schlechtesten Saisonstart seit einer Dekade hinweg, 3-mal in Folge unentschieden spielt. Und die einzigen Mannschaften, die an Bayern München vorbeiziehen, sind Union Berlin und der SC Freiburg.
Ja.
Muss man sich einfach mal auch vor Augen führen. Es ist erschreckend und zeigt auch, dass wir bei aller Liebe trotzdem eine recht langweilige Bundesliga-Saison haben werden.
Und weißt du, was ich darüber hinaus krass finde, so jetzt die letzten 1-2 Tage in der medialen Berichterstattung? Bayern hat jetzt, ich weiß gar nicht, 3 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen in der Bundesliga, ne? Immer unentschieden gespielt.
3 Unentschieden.
Ja, 3 Unentschieden. Und da ist so die öffentliche Meinung, auch medial nehme ich wahr, ja, da müssen sie ja jetzt mal schauen, dass sie jetzt den Hebel umlegen, ne? Genug Qualität ist ja da. Ist Dortmund punktgleich mit denen?
Ja, ne? Oh, gute Frage. Ich glaube, einen dahinter sogar.
Punktgleich oder einen dahinter. Nach 6 Spieltagen hinter Bayern München. Die Wahrnehmung medial aus meiner Sicht ist, ja, das mit dem Terzic und was die sich da vorgenommen haben, das geht gar nicht auf. Das ist schon, da muss man gucken. Ich habe heute eine Überschrift gelesen, nicht der gescheiterte Terzic oder irgendwie sowas. Also ich finde krass, wie da die Wahrnehmung auseinandergehen und wie viel aus meiner Sicht zu Recht Vertrauen dem Bayern München Kader die Saison jetzt noch entgegengebracht wird, obwohl sie jetzt 3-mal echt nicht besonders gut performt haben. Und wie kritisch Dortmund da jetzt schon nach 6 Spieltagen gesehen wird, ne? Ich finde, das
Hoffenheim
ist schon, ich
glaub, übrigens auch, ne? Ja. Also Hoffenheim, Bayern, Dortmund, alle 12 Punkte.
Ja.
Ich glaube, das hängt ein kleines bisschen damit zusammen, also das Subjektive, aber dass es fast ein gewisses Gefühl von genervt sein kann. Alter Schwede, Dortmund, bitte. Jetzt krieg das doch mal hin. Verkackt's doch nicht schon wieder. Aber mal gucken. Fakt ist einfach.
Ich will nicht sagen, habe ich vorher gesagt, aber habe ich vorher gesagt.
Ja, ist ja auch einfach so. Ist ja auch
ganz kurz, Musialas Tor. Ja, 2-1.
Schickes Ding, ne?
Boah, der Junge ist so eine Rakete, ne? Ich sag euch das seit 2 Jahren. Sagt nicht, ich habe euch das nicht seit 2 Jahren gesagt.
Ja, ist jetzt so auch keine große Überraschung. Aber ist auch keine große Überraschung.
Ja,
Das hat man letzte Saison schon gesehen. Ich habe ihn nicht umsonst. Ich habe mich nicht umsonst in einem anderen Fußballformat, in dem ich auch Teil der Crew bin, zum Durchstarter der Saison gewählt. Ich glaube, ich scheine recht zu haben. Durchstarter im deutschen Fußball wird folgende Mannschaft der Woche, die wir uns ausgewählt haben. Und das hat der gute Pillow mit in den Raum geschmissen. Das ist der VfB Stuttgart. Und dazu kann ich einen Tweet von unserem Freund Noah Platschko, Journalist, der auch schon mal Gast hier bei uns war, VfB Stuttgart-Fan, den ich kurz gesehen habe, einigermaßen inhaltlich sinngemäß wiedergeben, der sowas meinte wie: der VfB Stuttgart wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein.
Aktuell Platz 14 mit 5 Punkten.
Aktuell ist Peter gerade aus dem Call rausgeflogen. Aber mal gucken, er wird sicherlich gleich wieder da sein. Aber er wollte uns wahrscheinlich mitteilen, dass aktuell, da bist du wieder. Was wolltest du sagen? Aktuell was?
Ich sagte, der VfB Stuttgart steht aktuell mit 5 Punkten auf Platz 14 hinter zum Beispiel Schalke, Augsburg, Bremen und anderen ebenfalls Top-Mannschaften.
Und es gibt einen kleinen Fun-Fact dazu. Die einzige Mannschaft in der Bundesliga neben dem VfL Bochum ohne Sieg. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn sie haben, also ich weiß nicht, Pillow, kannst du ein bisschen zusammenfassen, was da passiert ist, oder soll ich ein bisschen mit Brocken mit reinschmeißen?
Ja, also in meiner Wahrnehmung der Berichterstattung, der ich heute der hiesigen Medienlandschaft entnehmen konnte, ja, wurden Philipp Lahm sowie Sami Khedira als sportliche Berater des Vorstandes, also hier den Werle, wie heißt er, Alexander Werle, ne? Genau.
Ja,
genau. Den ich ja immer so ein bisschen schräg empfinde, aber der hat sich als in beratender Funktion Philipp Lahm und Sami Khedira zur Seite gestellt, plus Christian Gentner wurde auch noch in irgendeiner Sportfunktion, Sportdirektorfunktion ähnliche, da könnte es mir eventuell nochmal helfen, an Land gezogen, sodass die drei mit ihrer fußballerischen Kompetenz, die sie alle drei unbestritten haben, den Weg des VfB Stuttgarts nach vorne hinaus mitbegleiten und mitgestalten sollen. Und ja, Gentner wahrscheinlich ein bisschen, oder Gentner heißt er, ein bisschen aktiver als oder ein bisschen operativer als Lahm und Khedira in ihrer beratenden Funktion. Das klang auch soweit alles ganz gut. Wäre da nicht der anscheinende Fakt, dass Sportdirektor, Sportobervorstand, der am Ende sportlich entscheidet bei VfB Stuttgart, nämlich Sven Mislintat, der aus meiner Sicht dann aber nochmal eine Reputation hat, die alle drei gerade genannten zusammen noch nicht aufweisen können in solchen Funktionen, davon nichts wusste und sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und ihm da jetzt einfach mal so einer wohl direkt, also Gentner direkt ins Team gesetzt wird, von dem er nichts geahnt hat, unabhängig jetzt davon, ne, ob er das jetzt gut findet, die Personalie oder nicht, aber er wusste halt nichts von, genauso wie eine sportliche Berater, zwei sportliche Berater, Posten auf Vorstandsebene, was, so wie ich der Berichterstattung entnommen habe, dann wohl für Unmut bei Sven Mislintat gesorgt hat. Und ich weiß nicht, ob sie sich da gerade nicht mit dem Falschen verscherzen. Also ich würde, wenn ich die Wahl hätte zwischen 1 Sven Mislintat und 3 Lahms, Khediras und Gentners, ich würde den Mislintat nehmen, ne?
Ey, ich glaube, die Idee, so mit Lahm und Khedira dir Kompetenz ins Haus zu holen, die ist sehr gut. Denn du brauchst Leute, die auch ein bisschen über den Tellerrand gucken können. Van Lahm zeigt sich das ja an ein paar Stellen, dass er auf jeden Fall sehr viel Ambition in diese Richtung hat. Ob da jetzt die Kompetenz ausreicht, um Vereine zu führen, das maß ich, kann man, glaube ich, einfach noch nicht sagen. So, da braucht es auch ein bisschen Weg dafür. Sami Khedira, auch keiner, der auf den Kopf gefallen ist. Also wird da schon genug Potenzial drin sein, dass sie gut beraten können. Gentner selber nimmt die Funktion Leiter Lizenzspielerabteilung ein. Das ist das im Prinzip das Pendant zu dem, was Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund macht.
Okay, ja, okay.
Also so ein Übergangsthema zu sein, näher dran zu sein, zu wissen, worüber die reden. Diese Position finde ich eine sehr, sehr schlau gesetzte Position im Profifußball, die das Bindungsglied ist zwischen dem, was das Business sein soll und dem, wie sich das Rauschen in der Kabine anfühlt. Das brauchst du, finde ich gut. Und so finde ich das eigentlich in der Breite sehr, sehr schlau aufgestellt. Und liebe Grüße, Noah, das ist halt das, was diese Kompetenz, die sich damit erstmal einsetzt, das klingt erstmal per se sehr gut. Das haben wir an anderen Stellen vielleicht aber auch schon mal gelesen. Und allein die Tatsache, dass Mislintat offensichtlich nichts davon wusste, die PK verfolgt hat, aber nicht auf dem Podium saß, den Fragen zu seiner Rolle dabei ausgewichen werden, das ist eine klare Beschneidung der Kompetenzen. Es gibt diesen einen Satz, in dem der, wie war das? Ich glaube, es wurde, warte mal, wie hat er das formuliert? Ich muss mal ganz kurz nebenbei suchen. Werle sagt nämlich sowas wie, ich bin mir sicher, dass Mislintat dieses Mehr an Kompetenz zu schätzen weiß. Oder irgendwie so. Und ja, das ist so...
Macht das nur schlimmer mit, ne? Macht
das
nur schlimmer.
Ja, das kann richtig in die Hose gehen. Und trotzdem, ich muss sagen, ehrlicherweise, so nach dem Weg mit Werder und Schalke und all dem, was das mit der Fußball-Bundesliga gemacht hat, bin ich im Moment so ein bisschen im Modus, dass ich mich darüber freue, wenn alle großen Traditionsvereine, die in dieser Traum-Nostalgie-Bundesliga auflaufen würden, die sich jeder Nostalgie-Fan der 90er und Nuller wünscht, wenn diese Vereine gut arbeiten. So, deswegen würde ich mich freuen, wenn der HSV es wieder in die Bundesliga schafft, einfach damit da mal wieder ein bisschen noch Emotionen mit in die Liga kommen. Und der VfB Stuttgart sollte jetzt nicht auseinanderbrechen, dazu ist das einfach zu viel Tradition da im Südwesten. Deswegen hoffe ich, dass das gut geht. So große alte Vereine, das weißt du aus Schalke selber, da steckt aber so viel im Hintergrund. Und das, was im Vorfeld mit ihm und Hitzelsberger auf der Präsidiumsposition passiert ist in Stuttgart, zeigt, das wird noch spannend. Das Emotions-Misslin-Tat, der gerade wie kein Zweiter laut schreiend quasi auf dem Platz hin und her rennt, wenn Tore fallen und Punkte geholt werden, der positioniert sich sehr schlau gerade. Mir ist aufgefallen, wie viel ich von ihm gesehen habe im Fernsehen, als Stuttgart Tore gemacht hat und Punkte geholt hat, jetzt gegen Bayern zum Beispiel, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Mit dieser Pressekonferenz erschließt es mich so ein bisschen, warum er vorher da so steht. So, und das ist Zündstoff, den du jetzt in Stuttgart hast.
Ja, total. Also nochmal, ich wollte, falls ich den Eindruck vermittelt habe, ich will die Schaffung dieser Position und auch die Besetzung dieser Position, ne? Also Khedira Lahm und auch nicht Gentner, in irgendeiner Weise die Kompetenz absprechen. Ne? Also die wissen alle drei, wovon sie da reden. Und ich glaube gerade Philipp Lahm und ich glaube vielleicht sogar noch einen Ticken mehr Sami Khedira. Ich glaube, der wird immer so ein bisschen unterschätzt. Die sind, glaube ich, echt sehr gut vernetzte Leute oder sehr gut vernetzte Player in dieser Branche. Müssen jetzt nach vorne raus dann halt zeigen, dass sie ihren Posten und den Erwartungen da gerecht werden. Aber da traue ich denen durchaus zu. Aber darum geht's ja gar nicht. Ne? Es geht darum, dass du einen, der aus meiner Sicht interessantesten und vielleicht auch international gefragtesten Personalien auf einer Schlüsselposition im Verein hast, die heißt Sven Mislintat, und die hast du aus meiner Sicht, hat der allen Recht und allen Grund angepisst zu sein, ne? So. Weil, also du hast ja gerade, was hat er gesagt? Ich bin mir sehr sicher, dass Sven Mislintat dazu schätzt. Ja, dann frag ihn doch vorher. Dann sagt er dir das, was er davon hält, ne? Also, ja. So einfach kann Führung und Kommunikation dann mal sein, aber so einfach da drei Leute hinzusetzen und der weiß ja nichts von, geht gar nicht. Aus meiner Sicht hat er jeden Grund, angepisst zu sein, und sollte er sich dazu entscheiden, dann seinen Vertrag im Sommer bei Stuttgart nicht zu verlängern, wird er wahrscheinlich nahtlos sich eins von mehreren Engagements in vielleicht auch nochmal anders ambitionierten Clubs als VfB Stuttgart aussuchen können. Also da mache ich mir um ihn keine Sorgen, aber insgesamt, wie gesagt, auf mich wirkt dieser Werle-Dude immer so ein bisschen drüber und ich glaube, da hat er einfach, weiß nicht, sich vielleicht von Emotionen leiten lassen, von der Romantik, die in der Idee auch steckt, vielleicht so ein bisschen leiten lassen, aber so eine Nummer kann es nicht durchziehen, ohne mit den betroffenen Personen da zu sprechen, mit den Stakeholdern, die da Aktien drin haben. So führst du einfach dein Business nicht, Punkt.
Wir spekulieren natürlich ein bisschen, wie viel er wusste. Alles, was man so sieht und hört, ist da Zündstoff drin. Ich bin mal gespannt, ob nicht Mislintat irgendwann hier nochmal Typ der Woche wird bei uns. Das könnte vielleicht ganz interessant sein. Mal sehen, was sich da noch so entwickeln wird. So oder so, aber liebe Grüße an Noah, wenn du das hier hörst. Ich freue mich sehr für dich, dass der VfB Stuttgart auf Jahre hinaus jetzt unschlagbar sein wird. Wir werden das mal abmessen, wie weit das reicht. Es reicht ja, wenn mal ein Sieg rauskommt die nächsten Wochen. Dann wäre ja schon mal ein Anfang für euch, ne?
Ja.
Ja. Peter, was haben wir noch auf der Liste?
Natürlich ein Quiz am Ende der Folge, auf das ich mich freue. Ich habe es auch schon getestet mit Freunden von mir. Und schauen wir, ob ich den Schwierigkeiten gerade entsprechend gefunden habe.
Hast du das übertrieben?
Vorher machen wir noch kurz den Moment der Woche. Und der geht richtig schnell. Den erzählen wir nur. Bernd?
Der ist Weltklasse.
Ich muss mal ganz kurz gucken, wer war es nochmal?
Arkadiusz Milik.
Es war Sassuolo gegen Juventus Turin.
Nee, Salernitana, oder?
Salernitana. Guck mal, ich bin schlecht vorbereitet gerade, weil ich das hier nicht aufgemacht habe. Also, Italien. Irgendwas mit S gegen Juventus Turin. Da steht 2-2. Wie sich für den italienischen Fußball gehört. Macht Juventus Turin in der 90. plus Minute das 3-2 zum Sieg. Nach einer hervorragend geschlagenen Ecke macht Milik das Tor. Und wenn der Fußball in Italien der Fußball der 90er und Nuller gewesen wäre, hätte Juventus Turin das Spiel 3-2 gewonnen und sie hätten 3 Punkte geholt. Jetzt gibt's aber diesen Videobeweis, auch in Italien. Und der hat rausgefunden, dass das Tor nicht zählt. In der Phase dazwischen hat aber Milik, wie es sich für italienischen Profi gehört, der in der 94. Minute das 3:2 steht, hat sich das Trikot vom Leib gerissen. Während der VAR noch überprüft, ob das Tor überhaupt stimmt, geht der Schiedsrichter kurz schon mal zu Milik und gibt ihm gelb-rot, weil er ja Trikot ausgezogen hat. Das heißt, Milik geht von seinem Torjubel direkt in die Katakomben und verschwindet dort, weil er denkt, ja, fuck it, Schiri, ich habe das 3-2 gemacht, mach mir ein Spiel, Pause, scheiß drauf.
Scheiß auf deine rote Karte, ja.
Scheiß auf deine rote Karte. Hat er das Spiel gewonnen. Dann geht der Schiri wieder zurück auf den Platz, kriegt die Info, geht an den Monitor und findet raus, oh, warte mal, hier sind ja 3,4 Mü Haare noch drin gewesen, aus Passiv wird aktiv, abseits, Tor zählt nicht. Wird zurückgenommen, 2-2. Also, sag mir, dass es dumm gelaufen ist, ohne mir zu sagen, dass es dumm gelaufen ist, würde ich sagen, oder?
Ja, ist ja Dingens, ne? Also, das ist, auch wenn der Tor nicht zurückgenommen wird, ist das blöd, ne? Weil der weiß ja, dass er schon gelb hat und der weiß auch, dass wenn er sein Trikot auszieht, dann gibt's noch die zweite gelbe und das, also, das weiß er, ne? So, von daher, ja, der, du machst hier, der, aber der ist gar nicht, der ist Pole.
Ja, aber der spielt schon so, ja, der spielt schon, der macht schon so, der macht schon so.
Der feiert der war, so. Der war schon lange bei Neapel, meines Wissens, Napoli. Ja, genau. Ja, also dumm, dass er sich, grundsätzlich dumm, dass er sich die gelb-rote Karte abholt, aber dass der Schiri dann, und das ist auch total geil, der Typ ist schon in der Katakombe und dann geht der Schiri erst an diesen Monitor und alle so, ey Bruder, bitte, ey, mach keinen Scheiß jetzt.
mach nicht diese jetzt.
Bruder, bitte nicht jetzt diese Filme, ja. Und, aber der Schiri eiskalt, Regel ist Regel, gibt's nicht. Ja. Und dann hatte ich nochmal einmal kurz so den Gedanke für mich gefasst, aber eigentlich, wenn doch das Tor nicht zählt und ne, dann ist doch eigentlich das, was in der Folge passiert, aber nein, die gelb-rote Karte wird natürlich niemals zurückgenommen, weil der Trikot hat er ausgezogen.
Nee, ist sie auch nicht, weil das Ausziehen des Trikots ist ja unabhängig von der gelb-roten Karte. Also ich mach nochmal nicht vom Tor, gut, er jubelt, aber er hätte ja auch eine Ecke bejubeln können und das Trikot ausziehen.
Ja, also ich weiß, warum die Karte niemals zurückgenommen wird, aber ne?
So. Mach nicht diese Filme.
So, Peter. Bruder, mach jetzt nicht, ja.
Peter, Bruder, mach nicht diese Filme jetzt hier. Mach nicht wieder, das muss man an der Stelle ja betonen, wir machen jetzt hier einmal im Monat einen Quiz, ne? Und das, also der wahre Champion dieses Quizzes möchte an dieser Stelle betonen, letztes Mal stank es zum Himmel, dass der Quizmaster seines Zeichens Schalke-Fan Schalke-Fragen mit eingebaut hat, mit der Schalke-Fan das Quiz gewinnt. Ich hoffe, du hast dieses Mal, ich wollte nur Druck aufbauen.
War die Schalke-Frage, die war eine neue Frage, die ihr beide nicht wusstet.
Die wir beide falsch beantwortet haben.
Egal, somit keinen Einfluss
aufs Ergebnis hatte.
Peter, komm ran jetzt. Was machen wir heute?
Also heißt, eine Schalke-Frage beim letzten Mal, dann sind wir immer noch zwei Schalke-Fragen short, ne? Weil beim ersten Quiz hat man drei Bremen-Fragen dabei. So. Aber, boah, Peter, seine Fragen sind immer mies wild und haben immer viel mehr mit Raten zu tun als mit Wissen. Von daher werbe ich schon seit so lange, lasst uns doch mal so ein Fußballquiz von Ravensburg oder so weit kaufen. Ich spendiere diese Woche eins. Peter, gib mir eine Lieferadresse, dann lasse ich dir diese Woche eins zukommen. Nee,
Peter, hör mal auf, kauf mal bitte keinen Ravensburger Fußballquiz. Finde mal raus, wer den Ralle fragen wollte.
Ja, das habe ich auch auf dem Schirm.
Das ist dein Job. So, und Pillow.
Peter, seine Fragen sind immer so wild. Und wenn Raten ist, dann, ich finde, das sagt immer so wenig. Aber egal, komm, lass mal starten jetzt hier.
Zwei, nee, diesmal ist wirklich ein bisschen ruhiger. Also ich würde sagen, vor so fünf Fragen sind schon die allermeisten so Wissensfragen auch.
Okay, also haben wir fünf Fragen, Multiple Choice, und wir geben beide gleichzeitig wieder unsere Antwort ab. Und okay, alles klar, wie beim letzten Mal.
Genau.
Also, und der amtierende Champion Pillow muss zuerst antworten.
Ja, aber ist, wir antworten gleichzeitig, sonst macht ja keinen Sinn. Ist aber in der Gesamtwertung 2-1 für dich. Aber die beiden Siege von dir waren aus der letzten Staffel. Also Staffel.
Also steht 1-0 für dich. Neue Staffel, neues Glück. Steht 1-0 für dich.
Ist so? Okay. Ja.
Ich habe die letzte Staffel gewonnen, du gewinnst diese Staffel.
Für mich steht 2-1. Ich gebe erst Ruhe, wenn ich im Gesamten aufkomme.
Das wird dauern.
Ja,
so, Peter, auch. Was machst du da? Räumst du um oder was? Packst du schon die Pakete, Kartons bis Aachen? Oder was?
Ja, jetzt mal gedacht, anfangen? Ich habe gedacht, der Teppich hat mich gerade gestört. Nee, ich habe einen Stift gesucht. Ich wollte mir mal physisch dann auch die Punkte auf.
Ja, das wäre vielleicht mal ganz gut.
Zeichnen.
Das ist gut.
Denn genau, Spielmodi ist der folgende: 5 Fragen, ich stelle die Fragen und es kann eben passieren, Nico macht einen Punkt, Pillow macht einen Punkt, Nico keinen oder beide machen einen Punkt oder beide machen keinen Punkt. Okay.
Alright.
Frage Nummer 1. Ich würde sagen, ist immer so, wir fangen immer leicht an und wird ein bisschen schwieriger. Der junge polnische Stürmer, Robert Lewandowski, hatte damals mehrere Vereine, die interessiert waren, als er noch in der polnischen Liga gekickt hat. Einer davon war Blackburn. Wieso kam es damals nicht zu dem geplanten Besuch von Lewandowski bei Blackburn in UK? Antwortmöglichkeit A. Starker Wellengang, der die Fähre nicht abfahren ließ. B. Ihm sagte die Stadt bzw. das Umfeld nicht zu. C. Ein Vulkanausbruch in Island. Oder D. Klopp hat ihn auf dem Weg dorthin angerufen und ihn eben zum BVB geholt.
Boah. Weiß man sowas,
ne, ich habe das Quiz vorher getestet und da hieß es, das weiß man.
Weißt du das, Nico? Ich muss raten.
Ich habe eine Vermutung.
Eine Vermutung habe ich auch, aber das ist ja nicht Wissen, ne? Aber ja, vielleicht haben wir sogar
dieselbe Vermutung. Wissen nicht, aber das ist so.
Ja, ja. Sollen wir beide einloggen?
Ja.
Ich logge ein, aber auf 1, 2, 3. 1, 2, 3, D.
Vulkan.
Vulkan, okay, nee, ich logge den Klopp ein.
Es steht 1-0 für Nico. Richtig ist der Vulkanausbruch auf Island, der den Flugverkehr in Europa teilweise für mehrere Tage lahmlegte.
Ich wusste nämlich, dass es das gab und ich wusste auch, dass da Entscheidungen mit zusammenhängen und wenn das in einer Auswahl ist, dann ist es das, weil das muss 2010 irgendwo gewesen sein und ich weiß noch, ich war in den USA, glaube ich, und hatte mitgekriegt, dass es nicht geht. Also ich wäre nicht zurückgekommen, aber ich bin später geflogen, da ging es wieder. Und ich wusste, dass das so Europa lahmgelegt hat. Also okay, geraten
ich
hab und.
Da, ich habe da noch nie was von gehört, oder kann mich nicht
dran echt erinnern. Nicht? Ja, krass. Ja, okay.
Nee, echt nicht.
Also ich, Lewandowski hatte vorher schon den BVB favorisiert und Blackburn war die zweite Wahl gewesen, hat aber selber im Interview gesagt, wer weiß, vielleicht wäre es ja so gekommen, er wäre da hingeflogen, hätte gesagt, ich will hier spielen, aber ja, er blieb dann beim BVB. Frage 2.
Alright.
Wer von diesen 4 Spielern hat am wenigsten Champions League Tore geschossen? Am wenigsten. Hans-Jürg Butt, Philipp Lahm, Michael Ballack oder Thorsten Frings?
Ich feiere dich für die Auswahl, Alter.
Nochmal, Hans-Jürg Butt,
Philipp Lahm, Michael Ballack oder Thorsten Frings?
Ja, das ist auch nicht so einfach, ne?
Ist immer nur raten, aber ich hab eingeloggt.
Nee, ich noch nicht. Also Butt hat ja immer die Elfmeter geschossen, ne? Ballack schließe ich aus. Ballack sollte von den. Wer war die 4. Nummer?
Frings.
Thorsten Frings.
Oder Lahm. Thorsten Frings. Nee, Lahm war 2. Also Butt, Lahm, Ballack, Frings. Ballack hat am meisten geschossen, meiner Meinung nach. So. Fipsi Lahm hat jetzt auch nicht so viel geknipst, aber ich glaube, Thorsten Frings hat noch viel weniger geknipst, ne? Und Hans-Jürg Butt hat halt immer Elfmeter geschossen. Leverkusen hat, glaube ich, auch öfter Champions League. Ja, ich weiß, weil ich einlogg. Ich muss auch wieder geraten, aber ich weiß, weil ich einlogg.
Ich auch.
1, 2, 3.
Lahm.
Ich sag Thorsten Frings.
Am meisten Tore geschossen hat Michael Ballack mit 16. Am zweitmeisten Frings mit 5. Dann kommt Butt mit 3 und Philipp Lahm hat tatsächlich kein Mal getroffen.
Er hat kein schlimmes Siegtor gemacht, die Wurst, ey. Hauptsache jetzt hier bei Stuttgart die fetten Beratergelder einstreichen.
Ich hab mal sowas aufgeschnappt mit, dass der generell in seiner Karriere überall so wenig Tore geschossen hat. So irgendein Jubel darüber, dass er mal was getroffen hat und deshalb war meine Wahl.
Genau, seit 112 Einsätzen, kein Tor gemacht, 15 vorgelegt. Tatsächlich, ich bin darauf gestoßen, nochmal auf so einen Fakt, dass Butt 2-mal, glaube ich, gegen Juve getroffen hatte, aber mit verschiedenen Vereinen, für die er gespielt hatte. Und dann habe ich mir darum die Frage gebaut. Also Butt hat so eine ganz verrückte Statistik eben als Elfmeterschießender Keeper. Frage 3.
Shit, boah, 2-0 schon, ne? Ist schon, boah.
Richtig, richtig. Boah. Alles noch dran.
In welchem Jahr? Jetzt ist alles oder nichts, möchte ich schon betonen, ne?
Ja,
schon ausnocken.
Kann schon zumachen, ja.
Das ist auch das Gute, weil ich mache immer 5 Fragen Vorbereitung und manchmal brauche ich dann anscheinend gar nicht alle.
Sehr gut.
In welchem... Warte mal ganz kurz, wir machen noch 5 durch oder willst du mir sagen, wir machen Best of 5?
Best of 5. Wenn Nico jetzt den 3. Punkt holt und ich 0, okay. Dann kann ich ja nicht mehr...
Ist die Spannung draußen, ja. In welchem Jahr gelang der TSG Hoffenheim der endgültige Schritt in den Profisport, also der Aufstieg in die 2. Bundesliga?
Mhm.
2004, 2006, 2007 oder 2009?
Nummer 4, 6, 7, 9?
Ja, die gebe ich euch.
Ich logge ein. Bisschen Druck erhöhen hier.
Ja, lass ihn noch überlegen.
Raoul auf Schalke gespielt hat, waren die da schon in der Bundesliga? Ja, ne? Ich logge auch ein. Das, was Nico sagt.
Ich hab eben eine halbe Sekunde zu früh gesagt, jetzt sag du mal.
Ich sag 2006.
Ich sag 2007.
Eine Scheiße, ja, jetzt, ey.
Quiz ist durch.
3-0 für Nico.
Hoffenheim hat 2007, 2008 die erste Saison in der 2. Bundesliga gespielt.
Tja.
Und sie haben, glaube ich, zwei Saisons gebraucht? Ja, ne? Sind nicht direkt hoch oder haben sie eine?
Sie sind direkt durch.
Doch, dann war es doch so, weil ich hatte mir nämlich 2-9 als Hoffenheim-Zahl gemerkt und ich hatte mir das daran runtergerechnet. Ja, sehr gut.
Tja, hast du falsch gerechnet und warst trotzdem richtig.
Hab ich auch.
Hast falsch gerechnet, aber warst trotzdem richtig. So ist das manchmal im Leben.
Nee. Das war nur so, deswegen war es 7-9, dieses Loch. Das hat für mich gepasst. Ja. So. Aber ich wusste nicht, ob 1 oder 2 Jahre und so. Aber.
Ah, okay. Ja, ich war auch 2-7 oder 2-6 war meine Wahl und ja, 50-50 Chance. Leider 3-mal daneben. Boah. Frustrierend. Also 1.
Ja. Also damit haben wir Schalke gegen Werder durchgespielt für die Hinrunde. Mal gucken.
Ja, mach dir mal ein Teechen jetzt da im Hotelzimmer schön.
Ich baue mir jetzt einen Schal hier aus irgendwas und recke den in den Nachthimmel von Berlin.
Aus dem Hotelfenster raus hier.
Aus dem Hotelfenster. Der amtierende Quiz-Champion von Berlin ist auf dem Platz.
Und unten irgend so ein Obdachloser. Schrei dich so.
Halt die Fresse, du.
Nee, Nico hat morgen so einen Anstecker hier am
Hoodie. Das ist auch schön. Vielleicht mache ich mir einfach so einen goldenen Anstecker. Vielleicht beim produziere ich ihn einfach selber mit dem Logo, mache ich mir selber so einen Anstecker. Weil ich trage das, ich führe jetzt ja 3-1 insgesamt. Pillow, nur um das mal klar zu machen. Und Ausgleich in der aktuellen Saison.
Ja.
Das wird nicht einfach.
Ich habe da irgendwie so den, ähnlich wie bei Kickbase, ist mir mittlerweile egal geworden, wer das Quiz gewinnt.
Aber du hast also hier in den Raum geworfen.
Ja, ich weiß. Nein, ich muss mich da jetzt auch zusammenreißen. Nächste
in 4 Wochen haben wir in Urlaub.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun. In 4 Wochen zum nächsten Termin werde ich eine andere Performance hinlegen. Also hier, wobei, war halt auch ein bisschen unglücklich jetzt, ne? Aber gut. 3-0 ist natürlich deutlich. Steht 1-1 in der Staffel. Weiter geht's.
Aber Pillow, weißt du, was dir heute gefehlt hat? Dir hat heute so etwas wie ein Trainer gefühlt, der sich im Zweifel auch in einer Schlägerei für dich auf den Täter raufschmeißt und für dich mit in den Kampf zieht. Und das ist unser abschließendes Frühstück der Woche. Manni, wir haben übrigens die A noch nicht gemacht, fällt mir gerade auf.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Also.
Aber dann machen wir jetzt das Frühstück der Woche.
Und zwar, es kam nach langer Zeit wieder zu dem Derby zwischen Zwickau und Aue, nachdem Aue abgestiegen ist und in Aue sieht es gerade nicht gut aus. Man hat bisher noch kein Spiel gewonnen nach Trainerwechsel zu Timo Ross, mit dem wir vergangene Folge schon sprachen. Jetzt verlor man immer noch 0-1 das Heimspiel-Derby gegen Zwickau, die in der Liga ein bisschen besser dastehen. Und das führte natürlich zu sehr viel Unmut und generell viel Unmut bei den Zwickauer, bei den Fans aus Aue, was dann darin resultierte, dass der Zwickau-Profi Gomez fast von einem Aue-Fan körperlich attackiert wurde. Da sind dann Ordner zwischengetreten und genauso auch sein Trainer. Und da gibt es eine, die Umstände widersprechen, lustige Aufnahme, wie er noch im Magenta-Sport-Interview steht. Also in der klassischen Interviewperspektive vor den Werbebannern. Auf einmal schwenkt die Kamera und der Trainer rennt und unterstützt seinen Spieler.
Ich finde es großartig. Großartige Szene.
So.
Schepatrischisch. Ja, genau. Was wir jetzt eigentlich dazwischen legen, wir machen es jetzt ans große Ende. Und das ist für jeden Fan dieses Podcasts, weil man muss ja schon sagen, es sind viele Leute dabei, die dir gerne beim Reden zuhören und die gerne von dir auch hören möchten, was es Neues bei FIFA gibt. Schließen wir die heutige Woche mit den Ausführungen von FIFA-Ikone Onkel Pillow zu dem, was FIFA 23 uns an Informationen präsentiert.
Yes, Sir. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken, wie ich das am dümmsten regle, weil ich meine Unterlagen hier auch auf demselben Handy habe, in dem ich das Ganze recorde.
Aber so sieht es schon ganz gut aus.
Schon ganz gut aus. Ne? Ich hoffe, man hört mich auch noch und das Mikro ist nicht so weit weg vom Mund. Also, wir haben passend zur Jahreszahl des aktuellen oder bald erscheinenden FIFAs 23 haben wir die aktuellen Top 23 Spieler in FIFA 23. Die wurden, haben wir heute den 12.? Montag 12. ist richtig, ja, ne?
Ja.
Ja, dann wurden die heute released, ganz brandheiß, ganz brandfrisch, die 23 höchstgeratetsten Goldkarten in FIFA Ultimate Team. Und ich nehme es mal vorweg, wir haben kein 94er, kein 93er, wir haben kein 92er Kilian Mbappé, wie es laut dem Leak, der vor 2-3 Wochen noch kursiert ist, irgendwie zu entnehmen war, sondern das höchste Rating, was die Goldkarten angeht, mit denen die Spieler in FIFA 23 starten, ist tatsächlich 91. Muss ich echt lange zurückdenken, ob, ich weiß gar nicht, also ja, ich spiele FIFA seit 96, aber Ultimate Team bin ich irgendwie vor 5 Jahren, glaube ich, so eingestiegen und seitdem waren immer Messi und Ronaldo dabei und die waren immer über 91, ne? Mal 93, mal 94, mal der eine so, der andere so. Von daher ist das, glaube ich, für viele Ultimate Team Spieler Neuland, aber schauen wir uns mal im Detail an, wer konnte denn tatsächlich eine der höchsten Ratings, nämlich 91 in FIFA 23 erhaschen. Da haben wir zum einen Karim Benzema. Muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen, ne? Dass Karim Benzema auf seiner alten Tage noch die höchsten gratedste, 3-2-1, Deutsch schwierig, ne? Also ihr wisst, was ich sagen wollte, dass der so eine hohe Karte auf seiner alten Tage noch bekommt. Flankiert wird er natürlich vom, und da freue ich mich übrigens morgens sehr drauf, Bayern gegen Barcelona, von Robert Lewandowski. Kylian Mbappé nimmt die 91 mit, Kevin De Bruyne natürlich, ich glaube meines Wissens auch wie im Vorjahr. Lionel Messi komplettiert die 91er-Runde mit seiner, ja, nicht mehr ganz so brillanten vergangenen Saison bei Paris Saint-Germain. Danach kommen die 90er. Mohamed Salah, ich glaube, gleich geblieben. Der war letztes Jahr Saison, meine ich, auch 90. Ich glaube, gleich geblieben. Wer geht noch mit der 90 raus? Virgil van Dijk ist wieder eingestiegen. War, glaube ich, verletzungsbedingt letzte Saison 89. Cristiano Ronaldo geht mit der 90 raus. Thibaut Courtois und Manuel Neuer, die beiden bestgeratedsten Torhüter. Nicht mehr Jan Oblak, wie noch in FIFA 22. Und somit haben wir auch die 90er abgeschlossen. 89er Rating, davon haben wir ein paar mehr. Ich zähle sie mal alle nacheinander auf. Neymar, Heung-Min Song, Heung-Min Song, ne, ist in der, ich finde in der, mal abseits vom FIFA, bei FIFA kommt er schon immer krass weg, aber in der Wahrnehmung so generell in der Medienlandschaft und bei den Fans im europäischen Fußball kommt Heung-Min Song nicht ansatzweise mit der Wertschätzung davon, die er verdient hat, ne. Der Junge ist ein absoluter Killer, ist eine absolute Rakete. So, wollte ich nur mal an der Stelle loswerden. Von daher mehr als nur gerechtfertigt die 89 in FIFA 23. Sadio Mané, glaube ich, gleich geblieben, war er, glaube ich, schon letzte Saison in Liverpool noch. Dann haben wir da noch den ein oder anderen Bayern-Spieler dabei, obwohl nur noch ein Bayern-Spieler dabei, nämlich Joshua Kimmich, auch mit einer 89.
Casemiro, der hier noch in diesem Handout oder in dieser Pressemitteilung von EA bei Real Madrid geführt wird, natürlich unlängst bei Manchester United in den Startlöchern steht. Alisson, Liverpool FC, Goalkeeper, Harry Kane, Ederson, N'Golo Kanté. Für mich hat N'Golo Kanté immer das höchste Rating verdient, aber ist eine andere Geschichte. Jan Oblak wurde von 91 doppelt downgegradet auf 89 und schließt damit die 88er-Rutsche ab. Und jetzt haben wir schon mal noch drei von den 88er-Rating-Spielern dabei, wobei das sicherlich noch weitaus mehr sein werden. Aber um hier die 23 nicht zu knacken, wurden anscheinend erstmal nur drei Stück reingenommen. Toni Kroos, Marquinhos und selbstverständlich Erling Haaland. Ob der wirklich drei Gesamtstärken unter einem Kylian Mbappé angesiedelt sein sollte, sei mal dahingestellt. Man munkelt, dass er 90er Pace und 90er oder drüber Schusswert hat. Und ja, wenn das so sein sollte, dann wird das sicherlich eine der gefragtesten Karten zu Beginn von FIFA Ultimate Team. Ja, und somit haben wir die ersten 23 oder die besten 23 geratedsten Spieler in FIFA 23 wurden bekannt gegeben und werden auch jetzt nach und nach in den Datenbanken von EA Sports, Leute, die sich mit der Materie auskennen, wissen, wo sie die finden, können ihn nachvollziehen. Aber es geht Schlag auf Schlag diese Woche weiter. Jeder Tag in dieser Woche wird eine neue Liga und noch weitere Spieler released. Weiter geht's mit morgen, eventuell quasi heute, wenn wir die Folge auf dem Dienstag schaffen zu releasen und bei Spotify hochzuladen. Natürlich machen den Vortritt wie immer die Premier League Spieler und am stärksten verbesserte Profis. Also heißt nicht nur die Premier League Spieler werden morgen veröffentlicht, sondern auch die Profis, die tatsächlich den höchsten Upgrade von letzter zu dieser Saison haben. Mittwoch geht's weiter mit den La Liga-Spielern und den besten U21-Profis, was sich dahinter genau verbirgt, ja, obwohl die werden einfach an reinem Alter gemessen sein. Ne? Also quasi die Young Guns werden am Mittwoch bekannt gegeben. Donnerstag folgt die Bundesliga und die 5-Sterne-Skiller. Ja? Auch da sind viele Ultimate-Team-Zocker immer sehr erpicht drauf, dass ihre Spieler einen sehr hohen Skillwert haben. Freitag folgt dann die Serie A sowie die Ligue 1 und die Spieler mit dem größten Karrieremodus-Potenzial. Ein Thema, was mich tatsächlich jetzt für FIFA 23 nochmal ein bisschen stärker interessiert als die letzten Jahre. Ich habe auch immer noch eine Karriere offen in FIFA 22, wo ich so einen unfassbar krass starken 17-jährigen italienischen Mittelfeldregisseur gescoutet habe und den wollte ich eigentlich unbedingt nochmal zum Profi entwickeln und mit dem ein paar Spiele machen. Aber naja, schauen wir mal. Messina hieß der, ne? Die Parallelen zu Messi im Namen sind nicht von Hand zu weisen. Samstag kommen die besten Passgeber und die besten Dribbler und Sonntag dann die komplette Datenbank, schnellste Profis und die Karrieremodus-Juwelen, also quasi die scoutbaren Spieler. Ich habe gehört, dass man im Karrieremodus die Saison viel verändert hat. Ich lasse mich da selber noch ein bisschen überraschen. Und nicht zu vergessen, die Werte der weiblichen Profis werden am 23.09. bekannt gegeben. Sie geben den Fans neue Infos zur authentischen Integration der Frauenligen in FIFA 23. Weitere Infos dazu folgen in Kürze. This public service announcement was brought to you by EA Sports. It's in the game. Mic drop.
Mic drop. Okay, viel stark. Viel sehr stark. Gut gespielt, Feierabend, gut gemacht. Ne? Ja, ich bin sehr beeindruckt, bin überzeugt von der ganzen Sache. Also, ich freue mich drauf. Und ehrlicherweise, ich freue mich auf die Haaland-Karte, denn die klingt genau nach meinem Fußball.
Shit, warte, ich habe auch richtig Bock auf Haaland. Hatte ich letzte Saison schon und jetzt spielt er auch noch nicht mehr in dem Verein, wo er vorher gespielt hat. Also auf den habe ich auch richtig Bock. Eine kleine Kuriosität wollte ich euch noch nicht vorenthalten. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass mit der Hinzunahme von Gerd Müller bei den Icons und vor allem auch Rudi Völler bei den Heroes in Ultimate Team sicherlich dann nochmal zwei Komponenten dazugekommen sind, die mich dann doch wieder in den Suchtmodus von FIFA 23 ziehen werden. Die will ich nämlich auf jeden Fall beide mal in meinem Team haben und da im Bestfall eine Mannschaft drumherum bauen. Jetzt sind von beiden, von Rudi Völler ja schon ein bisschen länger, aber jetzt seit heute oder gestern auch von Gerd Müller die Stats veröffentlicht worden. Und jetzt beziehen wir uns hier mal auf die auf die Prime-Icon-Version von Gerd Müller, also die Super Optimus Prime-Version, die wird ja erst immer später bekannt gegeben, aber 3 Versionen von Gerd Müller werden vorerst verfügbar sein, die Baby-Icon, Base, Mid-Icon und dann die Prime-Icon. Die Prime-Icon von Gerd Müller kommt um die Ecke mit einem 94er Gesamtrating, was sich aufteilt in ein leider nicht 90er Tempo, sondern Tempo 88, Schießen 94, 77 Passen, 88 Dribbling, 43 Defensive, 76 Physis. Ja, wohlgemerkt, Gesamtrating 94. Rudi Völler, der mit einem Gesamtrating von 91 daherkommt, also 3 weniger, ist 3 Punkte schneller, nämlich 91 als Gerd Müller, schießt genauso gut, ist 1 Punkt besser bei Passen, 2 Punkte besser bei Dribbling, 6 Punkte besser bei Defensive und ich glaube, weiß ich gar nicht, 12 Punkte besser bei Physis, aber kommt tatsächlich nur mit einem Gesamtrating von 91 um die Ecke. Vergabe der Gesamtratings war schon immer so ein bisschen ein Rätsel im FIFA Ultimate Team Kosmos. Nur kleine Kuriosität am Rande. Dennoch wird der Sache keinen Abriss tun. Ich will auf jeden Fall ein Team um beide bauen, obwohl jetzt mit den Stats schon man sagen kann, Gerd Müller wird leider kein Endgame-Prime-Icon sein. Ne? Also der wird vielleicht bis Weihnachten ein heiß begehrter Spieler sein. Rudi Völler dafür ein bisschen länger wahrscheinlich. Schauen wir mal. Trotzdem will ich ein Team um beide bauen. Road to Müller-Völler.
Das klingt gut. Kann ich keine doofen Wortspiele mitmachen. Trotzdem hast du es hervorragend beendet mit deinem Jingle und damit beenden wir jetzt auch diese Sendung. Denn wir werden noch genug über FIFA reden in den nächsten Wochen. Wir werden auch nächste Woche wieder einen Typen und einen Moment und ein Team haben. Und in 2 Wochen könnt ihr mir Fragen stellen. Frag mal den Nico, ob es dann einen neuen Jingle dazu gibt. Das liegt in den Händen von Onkel Pillow. In euren Händen liegt es aber, uns auf allen Plattformen überall zu hören, uns zu folgen, Feedback zu geben, zu schreiben, alles Mögliche zu machen, Likes dazulassen, zu abonnieren, alles Mögliche.
Die Glocke aktivieren auf YouTube.
Glocke aktivieren auf YouTube, dieser und, ganze Schnick, Schnack, Schnock.
5-Euro-Subs, ne? 5er und 10er kannst du auf jeden Fall auch da lassen. Gib mal einen Sub, ja, genau, das ist einfach dafür, kein Geil, ja.
Ja, dafür gebe ich euch gleich noch Pillows PayPal-Account, damit er da wie dein Platten, ne? Damit das alles da ankommt und nicht irgendwo jemand anders hier mitverdient an der Scheiße.
Nee, also, genau, soll bei mir ankommen und bitte auch jetzt nicht mehr so viel Zeit lassen. Wie gesagt, in 3 Wochen fliege ich im Urlaub, da war ich noch ein bisschen Kleingeld. Alles scheiße teuer geworden. Mal geh mal 5 Euro Sub jetzt hier. Geier mal nicht so rum, Alter, für 5 Euro.
Mach mal nicht so, genau. Das war Wichtiges auf dem Platz. Bis nächste Woche. Tschüss, gute Nacht.
Ciao, ciao.
Peace.